Morgen, Martin. Es ist der 6. September, es ist 9.30 Uhr und es ist die erste Podcast-Aufnahme nach unserer kleinen Sommerpause. Hallo.
Guten Morgen, Julia. Hallo aus Stuttgart. Und ja, war eine längere Pause jetzt, ne? Also wir haben jetzt ja knapp über einen Monat haben wir Sommerpäuschen gemacht. Muss aber auch mal sein.
Das muss auch mal sein. Aber das Problem ist ja auch immer bei so Pausen. Das Schöne ist ja, man nimmt sich mit, auch in den Urlaub. Und das Problematische ist, man nimmt sich mit in den Urlaub. So, also das heißt, man ist vielleicht woanders, aber bestimmte Dinge sind eben trotzdem immer dabei. Und ich will mich überhaupt nicht beschweren, aber mir kommt es in diesem Jahr so vor, als wenn die Sommerpause trotz Urlaub und trotz schönen Orten nicht ganz so erholsam gewesen ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast ja eher fast keinen richtigen Urlaub gemacht, wenn ich das jetzt mal so verraten darf.
Nee, so richtig habe ich wirklich keinen Urlaub gemacht. Bei uns standen so einige handwerkliche Sachen an und parallel dazu auch noch weitere Vorbereitungen für Moderation. Das heißt, eigentlich war es nicht so ein richtiger, entspannter Nichtstu-Urlaub, sondern es war eigentlich immer so ein bisschen Arbeit mit dabei. Aber es war auch okay, weil ich habe mich da sehr gefreut, weil es sehr spannende Themen waren. Ein Podcast-Projekt, kann ich nachher noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber du hast vollkommen recht. Also jetzt sage ich es mal Erholung, gerade vor einer Hochphase. Und bei uns ist ja Herbst, so Herbst, Frühjahr, Winter ist immer so eine Hochphase, wo noch viele Veranstaltungen stattfinden. Es war jetzt nicht so eine richtige Entspannungsphase vorne dran. Deswegen bin ich auch ganz froh. Ich bin gerade auch ein bisschen aus der Pause kommend in die nächste Pause reinplanend. Bin gerade am Herbstferien planen, so ein bisschen, dass wir da nochmal eine Woche vielleicht irgendwo hinfahren. Oder noch mal ein bisschen rauskommen. Und es kommt mir jetzt schon ein bisschen vor, so dass man von Urlaub zu Urlaub plant. So ist es nicht. Aber trotzdem so eine kleine Insel noch mal einzubauen in den stressigen Herbst, Frühwinter, ist, glaube ich, ganz gut.
Ja. Inseln sind sowieso immer gut. Wenn du mich fragst, sind Inseln immer gut. Und die Sache ist ja auch, wenn ich jetzt mal so gucke, oder zurückgucke, es ist ja immer schwierig, so nach so einer kleinen Pause irgendwie wieder mit Themen auch einzusteigen, weil ja irgendwie auch so viel passiert permanent. Und das meine ich natürlich auch mit, naja gut, man nimmt sich selber mit und seine eigenen Themen, die ja auch nicht weniger werden. Und man nimmt natürlich auch irgendwie, selbst wenn man versucht, es ein bisschen rauszuhalten, aber die Welt irgendwie auch mit und kann dem natürlich nicht entfliehen. Und wir wissen alle irgendwie, welche Arten von Informationen auch gerade auf uns alle einströmen. Insofern ist es auch schwierig, jetzt irgendwie sozusagen anzusetzen, so mit Themen, weil einfach auch wahnsinnig viel war. Wir müssen da so ein bisschen picken, lassen uns heute vielleicht auch so ein bisschen treiben und mitreißen vom Nachrichtenstrudel und von Themen, die uns bewegen. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen gemischtes Durcheinander. Ich will gleich mal ganz kurz anfangen mit einer Riesenschildkröte. Habe ich heute Morgen jetzt erst gesehen, bei Büsum wurde eine große Lederschildkröte, 1,90 Meter groß und 300 Kilogramm schwer, leider tot aus der Nordsee geborgen und zu weiteren Untersuchungen in ein wissenschaftliches Institut gebracht. Das ist ein Tier, das kann sowohl in den Tropen leben als auch in kälteren Gewässern. Kommt also im Atlantik auch mal vor, ist offensichtlich ein bisschen abgetrieben. Ich habe ein Foto gesehen, absolut faszinierend. Also Schildkröten, ich finde die ja einfach unglaublich faszinierend. Auch Wasserschildkröten gerade, dass die dann im Wasser einfach auch so schnell zum Teil sein können und einfach ein riesen Vieh. Also das fand ich sehr beeindruckend und das wollte ich dir nochmal erzählen, dass mich das sehr fasziniert hat.
Haben die was über das Alter gesagt von der Schildkröte schon, oder?
Nee, ich glaube nicht. Nee, also nur über die Maße.
Okay.
Sie wurde jetzt eingefroren und jetzt in dieses Institut gefahren.
Das klingt auch immer so hart, ne? Jetzt eingefroren, Institut, und jetzt wird die dann seziert und irgendwas. Ich habe nur gerade nach dem Alter gefragt, weil wir haben uns ein Spiel gekauft, Besserwisser. Ich mag Brettspiele und sowas, mag ich wirklich gerne. Und Besserwisser, das ist auch ein Spiel, was vom Namen allein schon zu mir passt, ne? Also, Klugscheißer, um es anders zu formulieren.
Und das ich wollte es nicht sagen.
Das sind so verschiedene Kategorien. Und da war also Natur und Politik und alles mögliche, Gesellschaft, also 20 Kategorien. Und ich hatte da die Frage, welche Tiere werden am ältesten? Und Schildkröten werden tatsächlich weltweit am ältesten. Fand ich jetzt ganz spannend. Und hätte ich eigentlich auch vermutet, so ein bisschen, aber wenn man es dann nochmal so genau weiß und 1,90 Meter groß, also ich glaube, die hatte schon einige Jahre hinter sich, hat bestimmt einiges erlebt, einiges gesehen.
Ja.
Und das finde ich dann auch immer krass. Ich denke mir das auch, also jetzt bei der Schildkröte, klar, was die schon alles erlebt hat. Bei so Größen denke ich mir auch manchmal bei Bäumen. Weißt du, wenn du so richtig große,
Ja.
alte
Ach.
Bäume und dann werden solche Bäume, die 300-400 Jahre alt sind, werden gefällt. Und dann denke ich mir, was hat dieser Baum schon alles erlebt? Ja, welche Krieger sind an dem vorbeigezogen? Ne? Also welche
Ja.
Kaiserreich und alles Mögliche und
Ja.
irgendwie Spätmittelalter vielleicht sogar noch, ne? Hat er alles mitgemacht. Und
Ja, das denke ich auch oft.
jetzt ist er gefällt worden, weil wir gedacht haben, hey, hier wäre ein toller Ort für einen Parkplatz. Weißt du, sowas denke ich mir manchmal. Ja,
Okay,
verrückt.
vielleicht die Bäume, die jetzt schon Kriege mitgemacht haben und so, da ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, die werden vielleicht manchmal auch gefällt, weil sie auch einfach nicht mehr können. Also so, aber alleine schon so beim Baum, so Jahresringe, so,
Wahnsinn,
ne?
ja.
Ich finde das einfach auch ein total schönes Wort eigentlich, so Jahresringe, irgendwie, dass du sozusagen, das ist irgendwie so eine schöne Vorstellung von Wachstum, finde ich. Also so, dass du mit jedem Jahr oder dass du so Jahresringe entwickelst. Und ich frage mich dann so gerade, das ist ein schöner Einstieg in unser Gespräch übrigens, finde ich. Ich finde, was sind eigentlich so meine Jahresringe im übertragenen Sinne, ne? Was sind so die Zeichen von im positiven Sinne auch irgendwie so Wachstum und also bei uns geht es, also bei mir zumindest geht es immer so ein bisschen so Achterbahn, ne? Also dann hast du mal das Gefühl, du bist jetzt wieder in so einer Wachstumsentwicklungsphase und dann stürzt du wieder irgendwie ziemlich ernüchtert auf den Boden und denkst, du hast eigentlich gar nichts dazu gelernt und eigentlich so und merkst selber gar nicht, dass du auf einem anderen Niveau landest, als du es vielleicht noch vor 5 Jahren getan hättest, ne? So und Jahresringe finde ich eigentlich irgendwie ganz schön.
Ja, vielleicht ist es einfach, also ich merke manchmal, ich nehme mir oft nicht die Zeit, einfach dieses innezuhalten und gucken, hey, wo bin ich denn gerade und wo war ich vor ein paar Jahren? Und vor ein paar Jahren wollte ich unbedingt an der Position sein, wo ich jetzt gerade vielleicht bin, aber reflektiere das gar nicht so richtig. Und wir haben ja da schon oft drüber gesprochen, über unseren Rucksack. Wir packen da immer wieder Sachen rein. Wir packen uns von den verschiedensten Themen, Gespräche irgendwie mit Leuten. Das ist alles, das packen wir alles ein und nehmen das alles mit. Und ja, das finde ich auch so eine Form von Wachstum, ne? Von Wachstum von dem, was wir lernen, was wir wissen, was wir sehen, was wir erlebt haben, was wir vielleicht auch erfahren haben, wo wir nicht mehr hin möchten oder was wir nicht mehr machen möchten. Also da so eine Abgrenzung zu haben, das
Ja,
finde ich schon auch spannend, ja.
und wenn du bei dem Bild von dem Rucksack bist, dann ist es ja aber auch so eben, weil du gerade sagtest, diese Phasen des Innehaltens. Wir müssen uns natürlich ab und zu mal hinsetzen und sagen, so was packen wir jetzt aus, ne? Also auch gerade sowohl an Themen, die in unseren Rucksack packen, als natürlich auch als Selbstständige, ne? Also was wollen wir da überhaupt noch? Also auch das als bewusste Entscheidung, ne? Nicht nur einfach irgendwie, wir schmeißen alles wild rein, sondern irgendwann wird der Rucksack halt auch manchmal ganz schön, also es klingt jetzt alles ein bisschen eso und philosophisch und so, aber einfach auch so gerade als Selbstständige auch diese bewusste Entscheidung zu treffen. Ich kann nicht immer alles mitschleppen, ich muss auch mal aussortieren. Und das sind zum Teil vielleicht auch schmerzhafte Prozesse, weil niemand, also aussortieren ist jetzt auch nicht immer eine Freude, aber zum eigenen, ja, damit wir uns auch noch gut fühlen bei dem, was wir machen, ne? Also was muss auch manchmal raus, ne? So und gewertschätzt werden, aber irgendwie raus.
Ja, und
So.
vor allem, dass man auch so ein bisschen flexibel bleibt, ne? Also ich finde das ein schönes
Ja.
Bild eigentlich, dass man, du kannst nicht immer das volle Gewicht mitnehmen, sondern wir wollen uns ja auch weiterentwickeln, wir wollen auch andere Sachen machen. Und das geht
Ja.
einfach nicht, wenn du immer dieses ganze Gepäck einfach dabei hast. Und konkret gesagt, vielleicht ist es auch so, dass es, also in der Anfangszeit von meinen Moderationen, da habe ich nicht wirklich aussortiert. Da habe ich mitgenommen, was ich irgendwie ging, was irgendwie möglich war. Und ich wollte einfach Erfahrungen sammeln. Und ich konnte auch noch gar nicht sagen, okay, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, welche Themen liegen mir besonders, welche nicht. Und in den letzten Jahren habe ich gemerkt, hey, bei mir haben sich einfach Schwerpunkte rausentwickelt und Sachen, die ich gerne mache und Sachen, die ich besonders gut kann. Und Sachen, die vielleicht aber auch neu sind, die ich gerne ausprobieren möchte. Und auf der Abgrenzungsseite, aber auch Sachen, wo ich sage, okay, das war früher gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Da habe ich extrem viel gelernt, aber ich bin jetzt raus aus der Zeit. So, ich bin, habe mich weiterentwickelt, um gar nicht zu sagen, dass es schlecht war damals, aber ich habe mich in eine andere Richtung entwickelt und das passt jetzt vielleicht gerade nicht mehr ganz so zu dem, wie ich jetzt bin und wie ich das jetzt mache. Und deswegen finde ich das immer gut, auch mal auszusortieren und auch mal zu sagen, hey, okay, das war eine gute Zeit, aber ich mache es jetzt einfach nicht mehr, ich mache jetzt andere Sachen und ich merke so langsam, hey, da finde ich auch ein bisschen mehr zu mir selbst irgendwie und ich kann es ein bisschen besser definieren. Finde ich irgendwie
das
auch ganz
schön.
Das
ist total spannend auch wieder, was du sagst, dieses, also sich selbst finden, das ist ja auch irgendwie gern genommene Floskel für irgendwie das immense Angebot an persönlichen Entwicklungsprozess angeboten. Und ich habe jetzt gerade gestern in einem wirklich sehr erfrischenden Buch, das kann ich vielleicht auch nochmal verlinken, was ich gerade lese von Holly Matthews, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, in 60 Schritten zu bla bla bla. Also der Titel klingt jetzt irgendwie auch nicht besonders toll, aber das ist echt nett geschrieben. Und da ging es halt auch, dass sie sagte so, sie kann das eigentlich gar nicht haben, so dieses, wenn jemand sagt, du musst dich selber finden. Also sie sagt, ich bin zu jeder, also wir verändern uns halt auch. Und mein mittlerweile 50-jähriges Ich ist eben nicht mehr das gleiche wie vor, wie mein 35-jähriges Ich so. Und wir verändern uns halt. Und dieses sich selbst finden setzt irgendwie so eine Kontinuität voraus, die es vielleicht auch irgendwie in so gar nicht gibt, weil wir auch immer uns wieder neu entwickeln, neu erfinden, neu anpassen an Dinge auch. Und insofern, das fand ich irgendwie ganz erfrischend, mal diese Sichtweise, weil dieses sich selbst finden, das erzeugt auch, also bei mir erzeugen viele dieser Floskeln gerade so einen enormen Druck, so, ne, so, warum, so, und warum finde ich es denn nicht, ne, suche ich
Ja,
nicht
genau.
genug
Ja.
oder was, so, und deswegen fand ich das ganz erfrischend. Also ich kann das gerne auch mal verlinken. Ich war jetzt gerade gar nicht so drauf vorbereitet, aber das ist ganz lustig, passt gerade ganz gut.
Ja, total. Also ich muss auch noch, das geht jetzt wieder ein bisschen weg, wieder Richtung, eher Richtung Schildkröte und Richtung Baum. Ich musste gerade dran denken, so als wir gesagt haben, was diese Bäume vielleicht schon alles erlebt haben, was sie gesehen
Ja.
haben. Und da bin ich liebe sowas total, wenn ich so Geschichte so richtig fassen kann. Weißt du, wenn du richtig denkst, okay, was hier schon passiert ist an diesem Ort, ja.
Ja, ja.
Und ich habe das vor allem, als ich in Freiburg war, war ich oft auf dem Freiburger Münster, auf den Turm hochgegangen. Und diese Treppen, ich weiß nicht, ob du diese ausgetretenen Treppenstufen generell in alten Kirchen und sowas oder in Burgen und Schlössern. Und da denke ich mir, wie viele Leute mussten da hochlaufen, dass diese
Und wer?
Steintreppen und wer,
Ja.
also dass die so ausgetreten sind. Das ist ja
Ja.
Wahnsinn. Also das ist ja, und also da habe ich mir gedacht, wer ist hier alles schon hochgegangen?
Ja.
Und das finde ich immer total, also sowas finde ich total beeindruckend und finde, da wird so
Ja.
Geschichte so irgendwie so lebendig und dann geht bei mir so ein Kopfkino los und Wahnsinn. Das finde ich immer
Ja.
sehr, sehr schön und auch gerade bei Bäumen, wenn du, wie du sagst, mit diesen Jahresringen, und man fängt dann so an zu zählen und denkt, ja, Wahnsinn, krass, krass. Und ich bin nur so ein kleines Rädchen, weißt du, ich bin nur so ein kleines Stückchen irgendwie. Du siehst diesen Baum und du kannst sagen, okay, also ich bin in den letzten Jahren, ich bin da vielleicht so 10 Zentimeter, bin ich da drin oder 15 oder sowas. Und dieser Durchmesser, das, ja, relativiert sehr, sehr viel, finde ich, wenn man das so sieht.
Ja,
Und lässt einen auch
genau.
so ein bisschen, ja,
Demütig.
demütig werden, ja.
Ja. Demut ist ja sowieso nicht die allerschlechteste aller Sachen. Ein bisschen finde ich, es ist immer total schön, mit dir zu sprechen, Martin, weil irgendwie, wir sprechen vorher mal ganz kurz, was wir so für Themen haben und irgendwie
Machen wir es
kommst du
ganz
doch
anders.
immer, und dann machen wir doch irgendwie oft was ganz anderes, weil wir uns so
Ja.
diesen, ne, also dieses vom Fragen und Zuhören, so diesem Fluss irgendwie auch so ein bisschen hingeben. Und da, so ist ja eigentlich auch unser Podcast gedacht für diese kleine Nische, die er erreicht. Aber so ein bisschen sind wir damit bei einem Thema, finde ich, was, ich weiß nicht, wie es dir geht. Nein, ich weiß, wie es dir geht, weil wir auch schon drüber gesprochen haben, weil wir ja auch gerade gemeinsam ein paar tolle Veranstaltungen vorbereiten. Und es ist echt großartig, dass wir die zusammen machen können, weil das einfach Teamwork ist. ja, wie es einfach echt perfekt funktioniert. Da danke ich dir sehr dafür, dass das so ist. Und wir beschäftigen uns ja
ganz kurz, ich danke dir
gerade
da auch
auch so.
sehr dafür. Also,
Ja, das musst du gerade mal losgeworden sein.
Ja, das ist lieb von dir.
Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass dieses Thema Leistung, das begegnet mir irgendwie gerade an vielen Stellen irgendwie nochmal neu. Also ich finde, es ist politisch, ist es wieder, wird das öfter in den Mund genommen. So Leistung, Arbeit muss sich lohnen. Dieser Spruch, den ich eigentlich so nicht mehr hören kann, aber wird wieder gerade öfter in den Mund genommen. Wir sprechen über die Frage von 4-Tage-Woche. Wir sprechen über ja auch Erschöpfungszustände, gesellschaftliche Erschöpfungszustände, über die Frage von Überstunden und was weiß ich was alles, und alles das hat irgendwie auch so auch ja gerade auch so diese Unterstellung in Bezug auf 4-Tage-Woche, wenn weniger gearbeitet wird, dann sind die Leute weniger leistungsbereit. Das wird ja immer gleich sozusagen alles zusammengeworfen. Und ich finde, so diese, wir schleichen so ein bisschen um die Diskussion rum, was ist eigentlich eine gute Leistung? So. Geht dir das auch so?
Ja, total. Also das ist, ich meine, was ist denn eine gute Leistung eigentlich, ne? Also was ist das denn genau? Ist Leistung wirklich an die Arbeitszeit gekoppelt? Ja, also wenn wir über eine 4-Tage-Woche zum Beispiel sprechen, heißt es wirklich, dass ich in 4 Tagen eine schlechtere Leistung vollbringe als in 5 Tagen oder in 30 Stunden eine schlechtere als in 40 Stunden. Vielleicht, also deswegen, das will nicht so ganz an mich ran, muss ich gestehen, weil sich Leistung auch verändert hat, finde ich. Also auch Arbeitsleistung hat sich total verändert in den letzten Jahren. Und ich bin da noch nicht so richtig, ich habe da noch nicht, also ich muss, wie soll ich sagen, ich finde es eine unglaublich spannende Diskussion. Ich finde, es fehlen da bloß gerade Antworten, ne? Und differenzierte Antworten. Und ich finde auch, da fehlt mir noch so ein bisschen, ich sage es mal, dieser wissenschaftliche Background irgendwie dazu, ne? Also was denn wirklich jetzt Leistung bedeutet und wie sich Leistung da verändert hat. Weil, also wir haben eine Veränderung, finde ich, eindeutig. Aber ja, und ich habe auch ein Problem mit dieser Unterstellung, wie du es auch gesagt hast, ne? Dass es dann sofort heißt, naja, okay, irgendwie 4-Tage-Woche, ja, ihr wollt doch alle nicht arbeiten, ihr wollt doch einfach alle nicht mehr leisten, ihr wollt doch irgendwie jetzt auf die faule Haut legen. Ne? Gerade jetzt irgendwie der jüngeren Generation wird es ja oft irgendwie zugeschrieben, ne? Dass man sagt, hey, ihr hier mit eurer Work-Life-Balance oder sowas, wir früher haben da gar nicht drüber nachgedacht, wir hatten da keine Zeit, wir mussten Geld verdienen und sowas. Und wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, ne? Ich finde es eigentlich finde ich es total clever von den jungen Leuten heutzutage, weil die halt genau wissen, hey, wir müssen sehr, sehr lange arbeiten, ja. Also Renteneintrittsalter, sagen wir mal, wir gehen jetzt einfach mal von dieser teilweise utopischen Vorstellung aus, dass wir noch eine Rente bekommen, von der man einigermaßen im Alter leben kann, dann wird das sich in den 70ern irgendwie einpendeln, ne? Also anders wird es nicht sein. Und wenn du jetzt mit Anfang, Mitte 20 einfach mal, ich sage es mal, die einfachsten mathematischen Grundformeln beherrscht, dann weißt du genau, hey, das sind bei mir ungefähr 45 Jahre, die ich arbeiten muss. Und da muss man natürlich auch haushalten damit. Deswegen finde ich es total clever, wenn sich Leute jetzt sagen, hey, unter solchen Arbeitsbedingungen möchte ich vielleicht nicht arbeiten, hier muss sich was verändern. Und ob jetzt die 4-Tage-Woche die Lösung ist, das lassen wir mal dahingestellt. Das ist eine Form, über die man mal sprechen kann. Ja, deswegen.
Aber an der Diskussion zeigt sich, finde ich, so zum einen, dass der Leistungsbegriff sehr ideologisch auch aufgeladen ist. Also die einen, das sozusagen als gleich Leistung, als was irgendwie immer verwertet wird, irgendwie, also so sozusagen unter diesem, da hat immer jemand sozusagen den Knebel drauf, und auf der anderen Seite der Leistungsbegriff so hoch stilisiert wird, irgendwie Leistung, ne? Also das ist sehr ideologisch, finde ich, aufgeladen, und dabei auch manchmal vergessen wird, eben, dass Leistung ja auch, dass man das schon irgendwie vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeit, so wie du es eben auch beschrieben hast, sehen muss, ne? Also das ist ja kein Kontinuum. Leistung ist ja nicht immer sozusagen nur eine Formel, also menschliche Leistung, ne? Das, die sich irgendwie unabhängig von ihren Rahmenbedingungen irgendwie nie verändert, ne? Also, und die Frage ist ja auch sozusagen, ob wir, und da darf ich nochmal irgendwie auch, um jetzt also Wolf Lotter, den ich ja für seine oft provokante Art, den sehr, sehr schätze. Der hat ja schon vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, von wann das Buch ist, aber so ein Buch geschrieben über Leistung, strengt euch an, warum sich Leistung wieder lohnen muss. Und im Prinzip, da ging es natürlich schon um die Frage, dass das betrachten wir Leistung eigentlich immer nur mit der Brille der Quantität oder eben auch der Qualität. Und was heißt das, wenn wir sozusagen Leistung aus der Brille der Qualität beurteilen. Also eine Leistung, die sozusagen auch eine Lust auf Veränderung, auf was gestalten wollen sozusagen auch beinhaltet. Und das braucht auch, und ich finde, Leistung darf man auch nicht unverbunden sehen mit, was brauche ich dafür für einen Energieaufwand, ne? Also, ne, so das gehört ja auch dazu. Und eine hochqualitative Leistung braucht auch einen gewissen Energieaufwand, und dann ist halt einfach die Frage, jetzt, ich weiß, dass man das machen muss, ne, in Arbeitszeit dann das auch zu übersetzen, aber es ist schwierig, und ich finde, da werden jetzt gerade so viele, da wird viel über den Leistungsbegriff ausgegossen. So.
Ja, total, ich kann es auch ein bisschen aus eigener Erfahrung mal sagen. Ich war ja auch festangestellt einige Jahre. Und ich habe dann irgendwann auf 80% reduziert. Also ich habe mir quasi selbst diese Vier-Tage-Woche geholt. Ich habe aber gemerkt, hey, ich arbeite genauso viel. Also ich habe genauso viel Projekte gemacht. Ich habe alles exakt genauso gemacht. Ich habe bloß einfach einen Tag frei gehabt und ich wurde schlechter bezahlt. Ich wurde 80% bezahlt. Aber an den Projekten an sich hat sich nichts geändert. Ich habe einfach alles anders für mich strukturiert. Ich habe an den Arbeitsprozessen gearbeitet und habe dieses irgendwie mal mit Kolleginnen oder Kollegen da mal sprechen oder das einfach das reduziert und habe mich wirklich mehr fokussiert. Das heißt, es geht auch mit einer reduzierten Arbeitszeit die gleiche Leistung zu vollbringen. Das ist durchaus machbar. Und ich glaube, das ist bei vielen machbar. Also jedenfalls, ich stand nicht an einem Band, ich habe nicht in der Fabrik gearbeitet. Ich habe in einer Agentur gearbeitet und habe Konzepte gemacht, habe Texte geschrieben. Und alles, man hat Drehs geplant und solche Sachen. Und das kann man wirklich, also da ist wirklich Luft nach oben. Jedenfalls bei mir war es so, dass ich das optimieren konnte, die Arbeitsprozesse.
Ja, das ist auch wieder total ambivalent, ne? So, weil ich finde, wir reden ja auch, wenn wir über Vier-Tage-Woche reden, da wird immer nur über Zeit geredet, aber eben nicht über die Frage, wir denken immer nur, weil es mehr Arbeit gibt, muss es auch mehr Menschen geben und mehr Zeit, diese Dinge zu tun. Das ist natürlich zum Teil richtig, aber wir reden viel zu wenig über die Frage der Effizienz von Prozessen. Also ich sage jetzt gerade mal, auch wenn man vielleicht in Richtung Verwaltung guckt, also wie effizient werden eigentlich Prozesse gestaltet, dass Menschen in weniger Zeit vielleicht auch eine bessere, qualitativ bessere Leistung erbringen können. Also das ist, finde ich, das eine, was so ein bisschen auch in deiner Erfahrung steckt. Und das andere, finde ich, natürlich ist aber die andere Ambivalenz. Also ich habe auch, als ich noch angestellt war, auch viel erlebt, dass Kolleginnen, die dann Mutter geworden sind, ihre Arbeitszeit reduziert haben und trotzdem, ich hatte tolle Kolleginnen, die trotzdem genau das Gleiche geschafft haben wie vorher, und das irgendwie aber auch so ein bisschen die Erwartung der Arbeitgeber ist, ne? So reduzieren der Arbeitszeit, aber letzten Endes wird die Arbeit, die die Leute machen sollen, wird nicht weniger, und das ist dann wieder sozusagen auch, das geht ja auch nicht, ne? Also einfach zu sagen, so, okay, 80%, aber das Volumen an Arbeit, das wir dir zuschieben, sozusagen, das wird nicht weniger. Also, und irgendwie geht's dann trotzdem, ne?
So. Ja, vielleicht wäre es auch mal spannend zu sagen, okay, man löst das mal komplett von der Arbeitszeit, sondern schaut sich mal nur das Ergebnis an. Das heißt, also wenn man sagt, okay, also es ist erstmal egal, wie lange du dafür brauchst, du wirst zum Beispiel für dein Ergebnis bezahlt. Ja, was du machst. Also jetzt zum Beispiel Freiberufler ist das ja oft so, ne? Also man, wenn ich jetzt über Grafikdesign oder sowas spreche, da geht es um Logo-Design. Einfach mal nehmen wir das Beispiel mal Logo-Design. Das wird das Logo am Ende bezahlt. Ob jetzt die Gestalterin oder der Gestalter da 5 Minuten dran saß oder 3 Wochen, ist ja erstmal egal, ne? Also es wird das Ergebnis nachher bezahlt. Und da ist es immer so, da habe ich auch was total Spannendes gehört, dann hieß es irgendwie, gerade in so einer, ging es um halt dieses Budget für dieses Logo, und dann hat einer gesagt, naja, also das als Beispiel kostet 10.000 Euro, ich mache dir ein wunderschönes Logo und mache dir halt dieses ganze Design außenrum. Ich bräuchte dafür 4 Wochen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, 10.000 Euro wäre dafür in Ordnung. Und sagt, was ist denn, wenn ich dir das morgen gebe? Wäre es dir dann auch 10.000 Euro wert? Dann sagt er, nee, auf keinen Fall. Dann hast du ja nur einen Tag dran gearbeitet. Das heißt, ja, 10.000 Euro pro Tag, das ist ja verrückt. Ja, dann gebe ich dir vielleicht 500 Euro oder 1.000 Euro. Dann hat er aber gesagt, naja, aber eigentlich ist es doch totaler
Ja,
Quatsch,
coole Rechnung, ja.
weil du hast doch dieses, du hast da sogar, kannst früher mit deinem Logo arbeiten. Das
Ja,
heißt,
ja.
eigentlich müsste ich dir 20.000 Euro abnehmen, wenn du es morgen bekommst. Ja, und dann ist es nämlich komplett losgelöst von der
Ja.
Arbeitszeit, sondern das Ergebnis wird bezahlt. Dieses kreative Produkt, dieses kreative Gedankengut wird bezahlt. Und vielleicht ist auch diese Designerin so gut in ihrem Job, dass sie es morgen schon machen könnte, weil sie so viel Erfahrung gesammelt hat. Und jeder nächste Kunde, jede nächste Kundin profitiert von der Erfahrung, die sie vorher mal gesammelt hat. Ist ein bisschen wie bei uns mit unserem Rucksack. In manche Themen müssen wir uns nicht mehr so einarbeiten, weil das vorher schon gemacht wurde. Davon profitiert dann natürlich unsere nächste Auftraggeberin oder nächster Auftraggeber. Aber trotzdem haben wir Vorbereitungszeit dafür. Weißt du, natürlich muss ich das irgendwie vorbereiten. Und in dem Zuge finde ich auch immer total spannend, und da sind wir in Deutschland auch nochmal ganz besonders, finde ich. Unsere Ausbildung ist uns immer unglaublich wichtig. Ja, also Abitur, dann oder dann Ausbildung gemacht oder Studium und dann noch Promotion und alles Mögliche, ne? Und umso höher wir auf dieser Leiter geklettert sind, umso höher ist auch unser Gehalt, umso höher ist auch das Ansehen des Jobs. Ja, das heißt, wir haben sehr viel Zeit in unsere Ausbildung investiert und diese Zeit muss sich ja auch irgendwann wieder rechnen. Die müssen wir irgendwann auch wieder vergütet bekommen. Wenn wir aber jetzt davon weggehen und sagen, wir gehen wirklich nur auf dieses Endprodukt, dann kann es ja sein, dass jemand, der die Schule abgebrochen hat, vielleicht genauso gut ist wie jemand irgendwie
Ja,
Professorin oder
absolut.
Professor oder sowas, weißt du? Und dann geht das Ganze, unser ganzes System ist nicht mehr im Gleichgewicht auf einmal. Und das finde ich total spannend. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so ein Grund, ist natürlich auch so ein Elitendenken, warum wir nicht so richtig in so eine Richtung gehen. Weil ich glaube, diese Entkopplung, von Zeit und Geld, also dass wir für unsere Zeit bezahlt werden, finde ich nämlich total spannend. Weil es gibt ja auch Leute, und dann bin ich fertig, ich rede auch wieder gerade so viel, denen liegen irgendwelche Sachen. Ja? Und es gibt Leute, die tun sich unglaublich schwer mit manchen Sachen. Und wenn ich jetzt jemanden bezahlen muss, als Beispiel, der sich unglaublich schwer tut, eine Steuererklärung zu machen, da braucht diese Person natürlich unglaublich länger, wie jemand, der einfach Zahlen liebt und der sich da total reingefuchst hat, der das Ding einfach in 2 Tagen runterschreibt und fertig. Und das ist natürlich auch dann die Frage, ist diese eine Arbeit, ist die dann mehr wert? Also ist die Leistung, die diese Person erbracht hat, die da 2 Wochen dran saß, mehr wert als die Leistung von diesem absoluten Greg irgendwie sowas, der das gesagt hat, ich kann das einfach, mir liegt das, ich bin im Flow, für mich wirkt gar keine Arbeit, ist es da eine andere Leistung auf einmal. Und deswegen, deswegen finde ich diesen Leistungsbrief total spannend. Wo sind wir da gerade? Ne? Also ich habe so das Gefühl, wir sind an einem Punkt, wo sich gerade Sachen kippen könnten,
Ja,
wo sich was bewegt.
das
Ja.
glaube ich auch. Und was überhaupt nicht weiterhilft, als ist sozusagen Leistung entweder zu verteufeln oder zu überhöhen, sondern irgendwie, dass zwei Sachen müssen doch, und das ist jetzt sicherlich nicht vollständig, weil wir jetzt auch, ja, wir sprechen ja immer so ein bisschen auch in die Tüte und geben uns unseren Gedankenspielen hin. Das soll ja hier auch keine wissenschaftliche Abhandlung sein, dass Leistung auf der einen Seite sozusagen ein qualitativ gutes Ergebnis bringen sollte und aber natürlich auch und jeweils in dem Kontext, ne? Damit meine ich sozusagen, ich höre jetzt gerade, das ist natürlich immer ein beliebtes plakatives Beispiel, ich höre jetzt gerade die Mülltonnen unten bei uns im Hof. Also natürlich heißt das sozusagen auf der Ebene zum Beispiel von Müllwerkern genauso wie der Universitätsprofessor, dass es eine qualitativ gute Leistung ist, aber auf der anderen Seite eben auch eine Leistung, wo die Reaktion bei demjenigen, der sie ausführt, irgendwie zu einem ja auch motivierenden Gefühl führt, ne? Also dass du das gerne machst, was du tust, dass du dafür auch irgendwie eine Art von Wertschätzung, Feedback oder sonst irgendwas bekommst, weil ich glaube, so dieses, das macht sozusagen Lust auf mehr und dieses Bewusstsein für, ich leiste einen Beitrag, in welcher Form auch immer, glaube ich, das ist schon wichtig. Und das heißt jetzt gar nicht zu unserem Wirtschaftssystem jetzt, weil wir sprechen ja über so viele Leistungen, die nicht bezahlt werden, ne? Also ich meine, das ist ja irgendwie auch, darüber diskutieren wir ja nun politisch gerade nun wahnsinnig viel. Was ist Care-Arbeit? All diese Sachen, die irgendwie nicht bezahlt werden. Also, und die Frage ist immer noch, was fällt uns sozusagen auch ein an Entlohnung von Arbeit, ne? Also so, dass das sozusagen auch als wesentlicher Beitrag zur Gesellschaft irgendwie wertgeschätzt wird. So, das schwingt da ja, glaube ich, also das ist, glaube ich, wichtig. So.
Ich habe da einen ganz tollen Mediathek-Tipp dazu. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, auf Arte, eine Dokumentation Arbeit ohne Sinn. Ganz, ganz toll,
Nein,
kann ich
ja, ich
wirklich
weiß
nur
nicht.
empfehlen. Wir packen den Link natürlich in die Shownotes rein.
Ja.
Da wird so ein bisschen, ja, also die letzten 60, 70 Jahre mal beleuchtet, dass wir von der Fabrikarbeit, warum wir so viel in Fabriken gearbeitet haben, wie diese Arbeit dort war und wie wir uns in den 50ern die Zukunft vorgestellt haben. Und wie wir da arbeiten werden. Und Büroarbeit war so ein bisschen eine schreckliche Vorstellung für ganz viele. Und unglaublich spannend, wie sich Gehälter entwickelt haben, wie sich Arbeitsmotivation entwickelt haben. Das Thema Burnout wird da mal aufgegriffen und mal richtig gut behandelt. Und so ein paar Zahlen sind mir da im Kopf geblieben. Seit den 70er Jahren haben sich die Gehälter von CEOs um 1.300% sind die gestiegen. Im Vergleich dazu von den Arbeitskräften inflationsbereinigt um 18%. Also nur einfach mal so diese Zahlen mal so gegeneinander
Ich
gestellt.
Schweige dazu.
Und was ich auch total spannend fand, wo kommen eigentlich Führungskräfte her? Also dieses Managertum irgendwie aus den Staaten. Und eigentlich war es so, wer wurde Manager? Es waren Leute mit einer langen Betriebszugehörigkeit und die ihre Arbeit als Facharbeiter oder Facharbeiterin besonders gut gemacht haben. Die wurden dann rausgezogen aus diesem Fach und wurden dann in eine Führungsposition gesetzt, dass sie managen sollten. Resultat war ganz oft, dass die Abteilung schlechter gearbeitet hat, weil die besten Leute, die da richtig geschafft haben, die wurden rausgezogen und Betriebszugehörigkeit und fachliche Qualifikation hat nichts damit zu tun, ob du eine gute Führungsperson bist. Und eigentlich ist das Unternehmen dann schwächer geworden in dem Sinn. Das fand ich total spannend und in dem Zuge gab es eine ganz tolle Grafik. Ich kriege die Zahlen jetzt aber nicht zusammen, deswegen einfach da nochmal diese Doku anschauen. Zufriedenheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und auch die Leistungsbereitschaft, da sind wir wieder beim Thema Leistung, Leistungsbereitschaft. Der größte Balken war, ich schwimme einfach mit und ich mache nur das absolut Notwendigste. Ein ganz kleiner Teil war, hey, ich bin zufrieden mit der Arbeit und ich probiere wirklich das Unternehmen voranzubringen. Und der zweitgrößte Teil war, ich arbeite sogar gegen meinen Arbeitgeber. Ich arbeite gegen dieses Unternehmen, weil ich so viel Hass in mir spüre und so viel Verachtung spüre, dass ich hier mein Leben wegwerfe und dass ich eben ohne Sinn arbeite. Unglaublich. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Mal abgesehen davon, die ist auch wunderschön grafisch aufbereitet und ganz toll erzählt und sind verschiedenste Ebenen. Man ist bei so einer Burnout-Selbsthilfegruppe mit dabei, die aus den unterschiedlichsten Ländern berichten, auch zum Beispiel aus Südkorea, was da besonders wichtig ist. Also Lerncafés in der Schulzeit sehr, sehr viel lernen, dann auf eine gute Universität gehen und dann in einen großen Konzern zu kommen. Und dann hat man es geschafft, egal was man da erstmal macht. So, du bist versorgt und alle denken, oh, sehr, sehr gut. Und die Leistung spielt dann da gar nicht mehr eine wirkliche Rolle und sowas. Und fand ich unglaublich spannend, spannendes Ding, kann ich sehr empfehlen.
Aber das ist natürlich, und das soll dann auch mein letzter Satz zumindest zu dem Thema sein, weil haben wir die Zeit schon gut anders gefüllt als geplant. Aber das, finde ich, hat ja auch ein bisschen was zu tun, was herrscht sozusagen, also auch für so ein also ich will jetzt nicht zu gesellschaftskritisch werden, aber was herrscht für ein gesellschaftspolitisches Atmosphäre? Also regt die an sozusagen zu eben dem nicht nur mitzuschwimmen und irgendwie zu verharren oder gegen die Strukturen zu arbeiten. Und ich fand das ganz interessant, der relativ neue Präsident vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut hat beim Spiegel, ist leider wieder ein Plusartikel, es werden ja immer mehr Plusartikel was ich auch nachvollziehen kann, ehrlich gesagt, aber gut, ein Interview gegeben und halt hat auch gesagt, er bezog das vor allen Dingen auf so die Verwaltung auch in Deutschland, dass wir eben auch Veränderungsangsthasen hier in Deutschland sind. Ich meine, das ist natürlich ein hartes Wort, aber wir sehen das ja an vielen Punkten im Moment. Natürlich, es geht auch um gewaltige Umwälzungen gerade. Das ist mir schon auch klar, die gehen auch nicht von heute auf morgen und die Tatsache, dass wir es jahrzehntelang verschnarcht haben, trägt jetzt irgendwie auch nicht gerade dazu bei, aber auch so dieses Dinge zu bewegen zu wollen, auch wenn sie irgendwie noch nicht zu 100% ausgereift sind oder einfach sozusagen auch mal wirklich, das ist auch wieder so eine bescheuerte Floskel, aber harte Wahrheiten irgendwie einfach auch auszusprechen, auch auf die Gefahr hin, dann nicht überall beliebt zu sein. So, das ist schon, das finde ich, das erzeugt ja auch irgendwie ein Klima und ich glaube ehrlich gesagt, dass diese, ich frage mich manchmal, was wäre, wenn es die AfD nicht gäbe. Also wenn nicht die AfD permanent sozusagen diese latente Bedrohung beinhalten würde, wenn wir jetzt was Falsches machen, was Falsches sagen auf politischer Ebene, dann profitiert die AfD davon. Also ich glaube, mich würde mal wirklich interessieren, wären wir dann noch mehr in diesem Verharren, weil dann bräuchte man ja auch, ne, so ein auch vielleicht noch weniger in mancher Hinsicht machen oder würde es vielleicht dazu führen, an mancher Stelle mutiger zu sein, weil man nicht immer gleich diese Bedrohung von rechts, die ja da ist, die ganz gruselig ist und die furchterregend ist, aber trotzdem glaube ich, darf das den Mut ja irgendwie, den politischen Gestaltungsmut sozusagen nicht einschränken und das ist zwar ein beklopptes Gedankenspiel, weil die Welt ist halt nicht so, aber ich frage mich das manchmal so.
Naja, habe ich mich auch schon gefragt. Also das ist, da denkt man sich immer, naja, wäre es nicht gut, wenn die es vielleicht trotzdem machen würden, würde man nicht dann dadurch, also wenn sich Parteien selbst diese Fragen stellen, holt man dann vielleicht wieder Leute zurück, die sich haben abgehängt fühlen, weil die sagen, hey, das sind genau die Fragen, die ich mir auch stelle und ah, okay, die werden sich irgendwo anders auch gestellt und ich muss da gar nicht in dieses extrem rechte Lager abdriften dafür. Auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, das ist halt leider nur ein Gedankenspiel, weil sowas wird natürlich sofort aufgegriffen ja, sehr, sehr schwierig. Ja. Aber ja.
Martin, du hast noch, ich weiß es nicht, was hast du noch so mitgebracht? Ich habe jetzt schon 5 Sachen von meiner Liste gestrichen, weil wir über anderes gesprochen haben.
Ja, ich würde einfach sagen,
hast du irgendwas, was dir nochmal so besonders wichtig ist? Was hast du erlebt? Du hast vorhin von einer Podcast-Reihe auch erzählt, die du gerade machst, wo glaube ich, wahnsinnig viele spannende Themen gerade beackerst. Möchtest du darüber was erzählen?
Ja, total gerne. Also ich würde erstmal unsere Schlagzeilen, die lasse ich jetzt einfach mal raus. Ne? Also du hast ja auch vorhin gesagt, es ist im letzten Monat ist da so viel passiert und das wäre jetzt einfach nur so ein paar Sachen rausgegriffen, über die jetzt auch gerade viel gesprochen wird. Ich würde sagen, die verlinken wir einfach in den Shownotes, da kann man sich so ein bisschen reinlesen, wenn man möchte. Und ja, ich würde gerne noch ein paar Themen vorstellen, mit denen ich mich gerade auseinandersetze. Und was ich also wirklich diese Bandbreite an Themen, die finde ich immer wieder spannend. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, Wir haben jetzt im Ende September, Oktober kümmern wir uns um Transformation der Arbeit. Sozial-ökologische Transformation ist ein großes Thema für uns. Weiterbildung ist ein großes Thema. Also ich sage jetzt mal diese ganze Arbeitswelt, Prozess, Transformation der Arbeit, wie wir uns da aufstellen. Einerseits ein ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite finde ich dann total spannend, wenn ich in andere Themen reingeworfen werde. Zum Beispiel Gentechnik, Gendiagnostik, habe ich jetzt eine Podcast-Aufnahme gehabt und ich werde dann auch noch, wenn die veröffentlicht sind, können wir das auch verlinken.
Ja,
jetzt kann ich gar nicht Fall. So viel jetzt direkt darüber sagen. Ich muss, kann das sagen, einfach unglaublich spannendes Feld, wo man sich dann auf einmal wiederfindet und über ein CRISPR-Cas-Verfahren nachdenkt, was ich erstmal
bitte
gar nicht...
Was?
Ich habe CRISPR schon mal gehört irgendwie. Dann habe ich gesagt, ja, CRISPR, CRISPR, CRISPR. Klingt erstmal wie ein Müsli. So, das ist eigentlich ein Verfahren, in dem man DNA austauschen kann oder DNA-Sequenzen rausschneiden kann irgendwo. Ich sage es mal komplett laienhaft, ne? So wie es mir auch erklärt wurde. DNA-Sequenzen tauschen oder entfernen kann. Und so könnte man zum Beispiel Erbkrankheiten auslöschen für die nächsten Generationen. Dafür muss aber um sowas zu machen, muss in der Keimbahn gearbeitet werden. Und da hat man noch sehr, sehr wenig Erfahrungswerte, was die Langzeitfolgen angeht, gerade wenn man das bei Menschen macht. Und da habe ich zum Beispiel auch gelernt gehabt, einen chinesischen Wissenschaftler, 2018 hat er das gemacht an Zwillingen. Oh, das waren Embryonen damals noch, aber die wurden dann ausgetragen und es gab dann, sind Zwillinge, Lulu und Nana hießen die, sind auf die Welt gekommen. Und das war natürlich höchst ethisch und moralisch verwerflich, was er gemacht hat, weil es gibt keine wirklichen Bestimmungen dazu. Es gibt gesetzliche Regelungen, aber das ist auch alles so ein bisschen schwierig. Und es gibt vor allem keine weltweites Übereinkommen. Und es ist halt in China passiert. Er wurde von der Regierung aber auch verurteilt. Und diese Person ist jetzt auch mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen, hohe Geldstrafe und darf nie wieder in dem Bereich forschen. Hintergrund war, er wollte natürlich als erster das mal gemacht haben, so an der Keimbahn des Menschen. Und der Vater dieser Zwillinge, also die Samenspende, war HIV-positiv. Und dadurch, durch dieses CRISPR-Cas-Verfahren, was da angewendet wurde, wurden die Kinder quasi immun gegen das HIV-Virus vom Vater. Also das hat anscheinend funktioniert, hätte aber natürlich auch überhaupt nicht funktionieren können. Und deswegen in dieser Folge beschäftigen wir uns so ein bisschen mit Ethik der Medizin und halt diese unglaublich neuen Technologien, die Gentechnik ermöglicht. Und wir reden da wirklich von seltenen Erkrankungen zum Beispiel, die man damit heilen kann. Und seltene Erkrankungen, ganz ehrlich, das war für mich das war so ein weites Feld. Ich habe das mal gehört. Ja, seltene Erkrankung, das wird es wohl geben. Dass es da mittlerweile über 6.000 gibt, dass da jedes Jahr 250, 300 neue dazukommen. Und das ist eine seltene Erkrankung. Also wird definiert, wenn unter 0,05% der Bevölkerung eine Erkrankung haben.
Welcher Bevölkerung? Der Weltbevölkerung?
Der Weltbevölkerung zum Beispiel. Oder wenn halt so viele Krankheitsfälle aufgetreten sind, also 0,05 oder 5 von 10.000. Wenn die eine Krankheit haben, wenn es weniger sind, dann ist es eine seltene Erkrankung. Und auch krasse Zahl, in Deutschland alleine leben 4 Millionen Menschen, 4 Millionen, ne, die eine seltene Erkrankung haben. Und es ist jetzt, also die haben dann eine von diesen momentan 6.000 Bekannten, aber es gibt halt auch noch ganz viele, die sind noch nicht bekannt. Und da hilft halt, das sind die Symptome, die können sich halt auch total überschneiden. Also es kann sein, dass 1.000 Erkrankungen, die genau die exakt gleichen Symptome haben, du kannst aber nichts dagegen tun, wenn du nicht weißt, was für ein Gencode quasi dahinter liegt. Und wenn man das über Gendiagnostik jetzt analysieren kann, dann weißt du ganz genau, ah, okay, hier XY hat genau diese Erkrankung und da kann man dieses Medikament dagegen geben.
Aber das sind doch, was ich mich jetzt auch wieder frage, das sind doch eigentlich, also so ungern sich man sich mit dem Thema Krankheit natürlich auch beschäftigt, aber so auch total gute Nachrichten, was die Forschung alles inzwischen auch schon machen kann und für Möglichkeiten bereitstellen kann. Und irgendwie in der Realität sind wir irgendwie mitten im echt zum Teil schwierigen Gesundheitssystem, wo manche Leute immer noch darum kämpfen, dass sie vernünftig behandelt werden, beschäftigt. Und das sind doch eigentlich gute Nachrichten und die eigentlich auch was erzeugen könnten, wenn man mehr darüber reden würde, auch über das, was auf der Ebene passiert. Aber das wird meines Erachtens irgendwie noch ja auch zu wenig getan, ne? Also das so. Oder dann hinter einer Paywall oder was weiß ich. Also ja, würde ich jetzt
aber wie du gerade sagst, also aber Paywall ist ein gutes Stichwort, weil die ganzen Sachen sind natürlich teuer und es ist eine gigantische Paywall, hinter der diese Medizin auch steckt. Ne? Ja. Also wenn wir hier, aber es gab ein Beispiel, das fand ich total beeindruckend. Es gibt eine Krankheit, die haben 3 Leute auf der Welt. Also 3 Leute sind bekannt, die diese Krankheit haben. Mhm. Und das Medikament wird natürlich exakt nur dafür hergestellt und da kostet eine Dose 3 Millionen Euro. Und dann haben sie gesagt, natürlich, das ist dann halt schwierig, ne? Also bezahlt die Gesellschaft das, also über, ich sage es mal, Krankenkassen oder irgendwas, oder es ist eine Privatleistung, ne? Und wenn wir das so machen, dann, und es ist in vielen Fällen eine private Leistung, gerade natürlich, wir reden über die USA, wo die natürlich ganz weit oben und wir wissen, wie das dort aussieht, ne, mit Krankenkassen oder mit dem Gesundheitssystem, dann ist es natürlich eine sehr, sehr elitäre Geschichte. über die wir sprechen. Aber generell muss ich sagen, ich fand unglaublich beeindruckend, was da möglich ist mittlerweile. Immer natürlich Missbrauch und diese ganzen Gefahren klingeln da immer, ne? So passiert alles im Hintergrund. Aber wenn man das jetzt mal versucht, einfach da mal diesen positiven Twist reinzukriegen, ne? Es ist unglaublich viel möglich und da wird so viel noch passieren in den nächsten Jahren, dass man da schon auch so ein bisschen Optimismus vielleicht irgendwie haben kann. Das fand ich sehr, sehr schön, dass da auch so ein bisschen was bei all den Bedenken natürlich, aber sowas mitschwingt.
Da freue ich mich auf den Podcast. Ja.
Ja, also unglaublich spannend. Und dann vielleicht noch so anders angeteasert, Mediensucht, großes Thema, eine der Süchte, die noch total untergeht eigentlich, also die noch gar nicht so richtig bekannt sind. Und ich glaube, jeder, der mal in der Bahn gefahren ist oder an der Bushaltestelle stand oder egal wo.
Oder sich selbst beobachtet.
Oder sich selbst beobachtet, sein eigenes Medienverhalten vielleicht mal ein bisschen trackt, einmal mal aufschreibt. Ich glaube, das ist was, da wird noch einiges auf uns zukommen in den nächsten Jahren, wie wir mit Medien umgehen, wie wir das lernen, in den Alltag zu integrieren und wie wir vielleicht auch da den Schritt nochmal rauskriegen. Und dann gibt es solche Entwicklungen. Ne? Du hattest auch erst eine Veranstaltung mit dem Thema Metaverse und sowas. Und da schüttelt sich bei mir alles, weißt du, wenn du denkst, okay, jetzt verlassen wir auch noch den realen Lebensraum und gehen in eine virtuelle Welt. Ja, spannend. Also da gibt es ganz viele spannende Themen. Werde da nochmal irgendwie beim nächsten Mal vielleicht nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen können, ein bisschen ein paar mehr Infos geben, aber spannende Themen. Und das ist ja das, was ich so gerne mag, diesen bunten Strauß an Themen, die man beackern kann. Und so langsam ist der Rucksack auch mit anderen Themen voll, ja.
Ja, wenn du gerade sagst, schon beim Thema Medien bist, wollen wir vielleicht noch ein paar zum Schluss auch der Folge, die irgendwie rasend schnell jetzt gerade unser Gespräch rumgegangen ist, weil wir uns so schön in unseren Gedankenspielen verloren haben, ein paar Medientipps geben oder
ja,
also
machen
ich weiß
wir.
nicht, ob Bücher auch unter Medien fallen,
Alle,
aber
das sind auch Medien. Habe ich gelernt, bei Mediensucht auch Bücher können Medien sein.
man kann lesesüchtig sein.
Kann man, ja. Also es gibt da verschiedene Suchtkriterien und die können natürlich auch, die können beim Fernsehen erfüllt sein, die kann aber auch beim Lesen erfüllt sein, die können bei Kartenspielen erfüllt sein. Das ist wirklich, also du kannst eigentlich nach allem süchtig werden, du kannst auch nach dem Lesen süchtig werden.
Kann ich krankhaft lesesüchtig werden?
Das
Für
geht
mich ist
alles.
es ja eigentlich so ein Zustand, den ich mir manchmal gerne herbeiträume, dass ich irgendwie mal 3 Monate Zeit habe, um alle Bücher zu lesen, die hier bei mir rumliegen, die ich noch nicht gelesen habe.
Ja, es gibt
Aber ob
halt
ich
dann
das in
so.
3 Monaten schaffe, weiß ich nicht.
Allein wenn man mal hinter dich schaut, wir machen gerade eine
Das sind
Videokonferenz
nicht
und
meine Bücher.
ich weiß, aber du hast eine wunderschöne Bücherwand hinter dir stehen. Also ich glaube, da würden 3 Monate, allein für diesen Ausschnitt, den ich gerade sehe, reichen 3 Monate nicht aus.
Das Problem bei den Büchern hinter mir ist, dass ich sie zu 100% nicht verstehen werde. Deswegen, okay, die andere Bücherwand steht woanders, genau.
Ja, noch ganz kurz wegen diesem, ob man danach süchtig werden kann. Es gibt verschiedene
Ja.
Kriterien, wo man so ein bisschen merken kann, ob man süchtig wird. Und wenn man zum Beispiel die Zeit um sich rum total vergisst, wenn auf einmal 3 Stunden vergangen sind, wenn
Das ist doch
man,
toll beim Lesen.
einerseits ist das total toll, ja. Auf der anderen Seite, wenn man andere Sachen vernachlässigt, Sozialkontakte vernachlässigt,
Ja, okay.
wenn man zum
Oh.
Beispiel jetzt, ich habe ein Beispiel gehört, dass jemand seine Kunden total vernachlässigt hat, seinen Haushalt vernachlässigt hat, Familie, Treffen abgesagt
Okay,
hat, solche Sachen,
okay.
dann wird es ein bisschen kritisch bei
Ich.
allem. Und
Ja.
da ist es wieder die Dosis, ne? Ganz oft ist. Also es ist theoretisch auch möglich, auch wenn es wahrscheinlich nicht so oft vorkommt, weil Sachen, die man passiv konsumiert, ist natürlich nochmal irgendwie einfacher, sich da einfach so treiben zu lassen, als wenn man aktiv lesen muss oder irgendwas machen muss. Ja.
Meine Vermutung wäre auf jeden Fall, da sich sozusagen die Bandbreite der Medien einfach wahnsinnig verändert hat. Und wenn du das jetzt so breit definierst, dass das quasi auch die Symptomatik, und da können wir dann drüber sprechen, wenn der Podcast rausgekommen ist, aber quer durch die Gesellschaft geht. Also, dass man das gar nicht so festmachen kann, ob jetzt jung, alt, Frau,
Genau.
Mann, oder so. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Können wir dann ja vielleicht, wenn der Podcast raus ist und du da noch ein bisschen mehr
Genau.
erzählen kannst, können wir dann ja vielleicht nochmal darüber sprechen. Was hast du
Das,
für Tipps?
ich habe Tipps. Wenn wir gerade über Mediensucht sprechen, dann gehen wir mal ein bisschen futtern, ne?
Genau,
Also,
füttern wir sie.
Also Arbeit ohne Sinn habe ich ja schon angeteasert, also kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Eine wunderschöne Dokumentation in der ARD-Mediathek, unparteiisch heißt die. Und da werden Schiedsrichter, also Bundesliga-Schiedsrichter, werden begleitet über eine komplette Saison bis zum Pokalfinale. Und aus dem Gesichtspunkt von Fragen und Zuhören finde ich das so, so spannend, wie die kommunizieren. Also das ist wirklich mal der Blick von der Schiri-Seite und wie die während des Spiels mit den Spielern oder Spielerinnen, da ist es aber hauptsächlich jetzt Bundesliga, also Männer, mit denen kommunizieren, unglaublich gut. Also da wird gefragt zwischendrin, hey, hast du das gesehen oder sowas oder hast du das gesehen? Die hören sich aber auch die Sachen von den Spielern an, ordnen das dann für sich ein, aber es sind auch solche Interaktionen, die erstmal gar nichts mit dem, ich sage jetzt mal, Lenken des Spiels zu tun haben, sondern das hat so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen die Rolle, die wir manchmal auf einer Bühne auch einnehmen. Also manchmal gibt es ja auch was, man versucht irgendwie ein gutes Gefühl zu erzeugen, eine Verbindung zu erzeugen, irgendwie sowas, dieses sich nicht gemein machen mit jemandem oder versuchen, so Sympathien irgendwie zu erhaschen, sondern irgendwie so eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, dass man bei der nächsten Diskussion, die aufploppt, auf einer anderen Ebene ist. Da war zum Beispiel das eine Beispiel, da hat ein Spiel, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie der heißt, der Schiedsrichter, ein Spiel gepfiffen von FC Bayern und da war der Müller und er hat dann mit Müller über Musiala gesprochen, hat gesagt, ja, der nimmt mir einfach auf 100 Meter, nimmt er mir mit Ball 70 Meter ab und so und hat sich dann so, einfach hat sich da sowas rein irgendwie, haben sich da halt drüber unterhalten und dann war klar, in der nächsten Situation, in der Müller gefoult hat, hatten die eine andere Ebene zu diskutieren, weil die vorher anders gesprochen hatten. Also kann ich sehr empfehlen, ist eine tolle Sache. Noch ein kurzer Buchtipp, das finde ich, lese ich gerade von Michael Jokos und Florian Schwieker. Das heißt, die letzte Lügnerin, spannend, ist einfach ein spannendes
Chemie,
Buch.
Oder?
Ist ein Krimi, sowas in der Art. Da ist ein Strafverteidiger, Rocco Eberhardt. Der Name Rocco Eberhardt hat mich total gefangen, muss ich sagen. Finde ich total gut. Und da geht es so ein bisschen so ein Polizskandal, irgendwie sowas. Natürlich ist ein Mord dabei und alle möglich. Spannend, Michael Jokos ist Gerichtsmediziner und Bestsellerautor. Und deswegen sind gerade solche Fälle wie, es ist dann Mordfall und dann wird die Leiche gefunden und der beschreibt es halt so krass. Ja, weil es halt sein Job ist, einfach als Gerichtsmediziner zu arbeiten. Unglaublich, da habe ich auch kurz gelernt, dass man von Leichenteilen und Leichen spricht. Also ein Arm ist ein Leichenteil, aber eine Leiche ist zum Beispiel auch ein Kopf. Das heißt,
Martin.
Ich weiß, wir haben Mittwochmorgen 9.30 Uhr, aber das muss ich ganz kurz zur Definition sagen.
Wir haben fast 10.30 Uhr.
Jetzt haben wir fast 10.30 Uhr. Also wenn an einem Körper ein essentieller Teil fehlt, ohne diesen Teil wäre der Körper nicht lebensfähig, das heißt Kopf oder Rumpf, dann ist es eine Leiche. Wenn aber Arme und Beine fehlen, dann sind es Leichenteile. So, nur so als.
Das ist ja spannend.
Ist spannend, wird hoffentlich niemals wichtig für uns. Und dann noch.
Ja, aber
ganz
du liest
kurz,
es gerne. Ja.
Ich finde es total spannend. Und als Abschluss bei mir noch habe ich noch so einen kleinen Veranstaltungstipp. Und zwar jetzt am kommenden Freitag. Das heißt, da ist der Podcast auf jeden Fall draußen. Da findet ein Stelp-Tag statt auf dem Stuttgarter Weindorf in der Kulturlaube.
Ja, super.
Da darf ich auch moderieren. Da geht es wieder um dieses Tansania-Projekt für Waisenkinder und für. Vor allem für Babys auch. Da wurde jetzt ein Projekt ins Leben gerufen und auch das Haus wurde fertig gemacht. Und Serkan Ehren ist der Vorstandsvorsitzende von Stelp und der wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet jetzt.
Ah, wow.
Und da Gratulation von meiner und von unserer Seite. Und finden wir wirklich großartig. Und deswegen habe ich ihn in der Kategorie Mensch der Woche bei mir auch untergebracht. Serkan.
Ach, cool. Ja.
Sehr, sehr cool.
Herzlichen
Glückwunsch und wir freuen uns da sehr für dich und sehr, sehr verdient und tolle Organisation. So, und das waren jetzt meine vielen Medientipps. Jetzt bist du dran.
Ja, ich habe jetzt noch 2 Minuten. Ich fasse mich kurz.
Entschuldigung, dass ich so viel
das Buch von Wolf Lotter habe ich ja schon empfohlen. Ich habe auch nur 2 Tipps. Ein Mediathek-Tipp und ich habe eher weniger grausame Tipps als eher vielleicht noch so ein bisschen Sommermelancholie, die da mitschwingt. Ich habe jetzt gerade angefangen, eine Serie in der ZDF-Mediathek zu gucken, die ich über ein ganz wunderbares Online-Magazin-Abo empfohlen bekommen habe, das ich abonniere. Endlich Ich heißt das kann ich auch mal verlinken. Und da bin ich drauf gestoßen, das ist eine Serie Conversations with Friends, heißt die. Also ist auf Deutsch. Es geht um, ja, geht um Beziehungen, also zwei Freundinnen, die ein Ehepaar kennenlernen und sich da so das ein oder andere verspinnt. Aber es ist, also ich habe jetzt erst 3 Folgen, glaube ich, gesehen. Es ist einfach wunderbar gespielt, die Protagonistin. Da bin ich echt schockverliebt, wie die spielt. Also das ist wirklich total, ich meine, sie erinnert mich immer ein bisschen an Nora Tschirner, die ich ja auch sehr mag. Ich finde es einfach wundervoll gespielt und sehr schönes Setting in Dublin spielt das. Und ja, ist einfach sehr schön. ZDF Mediathek Conversations with Friends. Und ich habe mehrere sehr, sehr, sehr schöne Bücher gelesen. Das will ich bei mir auf dem Instagram-Kanal auch nochmal vielleicht einen kleinen Rückblick auf mein Buchsommer machen. Ein Buch davon habe ich sehr geliebt und war sehr traurig, als es zu Ende war. Der Debütroman von Caroline Wahl. Sehr jung, 28 Jahre und eine wundervolle Schriftstellerin. 22 Bahnen heißt das Buch und ist wirklich ein sehr schönes Buch, das einen ganz ja gefangen nimmt sozusagen in die Welt, die sie da beschreibt. Es geht um eine junge Frau, die eine deutlich jüngere Schwester hat und beide haben eine alkoholsüchtige Mutter. Und sie kümmert sich sehr um ihre kleine Schwester und sozusagen ihr Verarbeitungsmoment ist, dass sie im Sommer 22 Bahnen im Freibad schwimmt und da, ja, alles, was sich dann so entwickelt, das will ich jetzt irgendwie auch nicht verraten. Es ist ein ganz wunderschönes Buch, sehr zu empfehlen. Ich habe noch mehrere andere tolle Bücher gelesen, aber das war wirklich, war ich sehr traurig, als zu Ende war. So, das war's.
Martin. Das war's.
Stunde voll.
Schöne Tipps. Also.
Ja. Stunde voll. Wir versuchen jetzt wieder den zweiwöchigen Mittwochsrhythmus einzuhalten. Der Herbst wird heiß, wenn wir es nicht immer schaffen. So what? Vielleicht haben wir auch mal jemanden zu Gast. Wunderbar. Auf jeden Fall war es wieder ein schöner Einstieg mit dir nach der Sommerpause. Ich sag mal, tschüss.
Tschüss, Julia, war sehr, sehr schön. Und ja, beim nächsten Mal rede ich nicht mehr so viel.
Nein, du redest, ich höre dir total gerne zu. Wir haben nur beide Termine. Deswegen
genau. Also,
müssen
Julia,
wir jetzt schließen.
Ich wünsche dir einen schönen Tag. Alles Liebe. Mach's gut. Ciao.
Das wünsche ich dir auch. Tschüss, Martin.
Tschüss.